Ja, wir haben heute Nachmittag gesehen, wie Gott sich offenbart, Gottes Herrlichkeit, das heißt Gottes Vollkommenheiten, werden durch sein Handeln in der Errettung, durch die Vollendung der Errettung, durch sein Handeln im Gericht offenbar. Gott verherrlicht sich, sein Volk wird auch verherrlicht, das heißt, dass das Volk Gottes, das heißt, dass die Gemeinde offenbar werden wird. Und darum muss sie sich zuerst bereiten. Und wir haben das im Kapitel 19, im Vers 7 gesehen. Dort steht, dass wir lesen diesen Vers noch einmal. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Die Braut muss vollkommen zum Bräutigam passen. Sie muss gleicher Natur sein und sie muss auch gleichen Charakter haben. Zunächst hat der Herr durch sein Erlösungswerk uns von der Schuld befreit und dann hat er uns einen neuen Geist, Gottes Geist und eine neue Natur, die göttliche Natur, gegeben. 2. Petrus 1, Vers 4 sagt das. Wir lesen die Verse 3 und 4, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir haben seine Natur, sonst würden wir nie zu ihm passen. Wir werden ihm gleich sein, so sagt es der 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind zwar der göttlichen Natur nach für die Gemeinschaft mit ihm tauglich gemacht. In unserem Wandel sind wir noch nicht so wie er. Wir wachsen in der Heiligkeit, wir nennen das Heiligung. Wir bekennen deshalb Sünde, wenn wir gesündigt haben. Wir reinigen uns von Unreinem Tag für Tag und wir werden durch den Glauben an ihn, durch die Gemeinschaft mit ihm, durch das Aufschauen zu ihm verwandelt, Tag für Tag. Und doch müssen wir uns noch in einem weiteren Sinn bereiten. Und wenn es hier heißt, ein Weib hat sich bereitet, dann ist hier gemeint, dass wir unsere letzte Zubereitung für die ewige und vollkommene Gemeinschaft mit dem Herrn bekommen am Richterstuhl Christi. Das steht hier zwar nicht an dieser Stelle, das steht an anderer Stelle, das steht im 2. Korintherbrief. Wir wollen diese Stelle aufschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er im Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Wir müssen offenbar werden. Es ist jetzt schon so, dass wir durch Gottes Wort und durch Gottes Geist Licht haben. und dass wir in diesem Licht den Herrn und uns selbst erkennen und so immer wieder Anlass haben, Buße zu tun, uns zu demütigen, uns zu reinigen von Dingen, die nicht in Ordnung sind, Dinge abzulegen. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. 1. Johannes 1, Vers 7. Wir werden aber eines Tages ins vollkommene Licht des Herrn gestellt werden, offenbar werden. In einer Weise, wie das, solange wir auf der Erde sind, nie geschieht. In einer vollkommenen Weise, die unser Leben vollkommen ausleuchtet, bis in die letzten Winkel. In diesem Zusammenhang sagt Paulus im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Manchmal erschrecken wir darüber, manchmal geht es uns so, zuweilen, dass mit einem Mal dieser Gedanke uns ergreift, werden offenbar werden vor dem Herrn. Oder wir lesen einen Abschnitt, 1. Korinther 3, Vers 7, und dann lesen wir dort, es wird aber das Werk eines jeden im Feuer geprüft. Und dann erschrecken wir schon. Und darum sagt Paulus hier, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Nun, es ist ja nicht nur Schrecken. Es ist nur ein Erschrecken vor Gottes Heiligkeit zusammen mit dem Bewusstsein von unserem Ungenügen. Aber wir wissen ja gleichzeitig, dass der Herr für alles bezahlt hat. Er hat all unsere Schuld getragen, alles, wirklich für alles. Und wir dürfen glauben, was er uns gesagt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das wissen wir. Wir werden nicht verdammt werden zusammen mit der Welt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Aber wir müssen offenbar werden und wir müssen im Licht Gottes unsere Werke, unsere Taten, unsere Unterlassungen als Christen so sehen, wie er sie immer gesehen hat. Ja, das ist etwas, das uns manchmal eben erschrecken lässt, aber nicht nur. Wir dürfen uns auch freuen. Wir dürfen uns auch darauf freuen, dass alles ans Licht kommt. Es gibt noch Dinge in unserem Leben, die haben wir noch nicht erkannt als verkehrt. Es gibt Dinge, die wir getan haben, wo wir zwar schon irgendwie gemerkt haben, das war nicht recht, aber wir haben das Ausmaß nicht erkannt, das Ausmaß der Verkehrtheit. Wir haben es nicht gesehen, so wie der Herr es sieht. Und so dürfen wir Dinge endlich sehen, die noch an uns haften und damit endlich vollkommen von all dem befreit werden. Und ich freue mich darauf, dass alles ausgeräumt wird, was irgendwie noch trennt, getrennt hat vom Herrn und was auch unter Geschwistern getrennt hat. Es gibt ja Dinge, die uns trennen, untereinander. Dinge, die nicht in Ordnung sind. Manchmal aus Unverstand, manchmal auch aus Eigensinn. Dinge, die wir vielfach gar nicht erkannt haben, dass sie trennen. Uns voneinander und untereinander trennen. Und all das wird ans Licht kommen. Wir werden alles erkennen, alles bekennen. Wir werden erkennen, wie groß die Gnade des Herrn war, die dafür nicht nur bezahlt hat am Kreuz, sondern die uns trotzdem gesegnet hat und getragen hat Tag für Tag. Der Herr tut uns Tag für Tag Gutes, weil wir seine Geliebten sind, weil wir Kinder Gottes sind, auch wenn noch Mängel an uns sind. Aber wir werden davon befreit werden, vollkommen befreit. In seinem Licht werden wir das Licht sehen. Und dann werden wir vollkommen zu ihm passen. Und dann wird seine Liebe zu uns fließen, frei und ungehindert. Und dann werden wir seine Liebe auch frei und voll genießen können. Und so sehen wir, wie Liebe und Heiligkeit zusammengehören. Wir haben ja Schwierigkeiten, Heiligkeit und Liebe zusammenzuhalten. Und meistens sind wir entweder zu lieb und zu wenig heilig oder zu heilig und zu wenig lieb, wie wir sagen. In Tat und Wahrheit lieben wir immer zu wenig und sind immer zu wenig heilig. Aber wir können das irgendwie gar nicht. Gleichzeitig vollkommen, wahrhaftig, von allem Bösen abgesondert sein und gleichzeitig vollkommen lieben. Aber der Herr ist so. Und seine Braut, sie wird zubereitet, indem sie lernt, so zu lieben, wie er liebt. Und indem sie lernt, Sünde so zu erkennen und zu verurteilen, wie er sie erkennt und verurteilt. Und dem dient eben der Richterstuhl des Christus. Und damit wird die Gemeinschaft mit dem Herrn dann vollkommen sein. Vollkommen. Ohne Schatten. Ohne den geringsten Schatten. Und auch die Gemeinschaft untereinander. Vollkommen. Ohne Schatten. Es heißt hier, sein Weib hat sich bereitet, dann wird gesagt, dass ihr gegeben wurde, sich zu kleiden in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und das zeigt uns eine zweite Bedeutung des Richterstuhls Christi, die gerechten Taten der Gläubigen werden offenbar werden. Paulus nennt das an einer Stelle Lohn oder spricht von Verlust. Die gerechten Taten der Gläubigen werden offenbar werden. Schlagen wir dazu jetzt auf die Stelle, auf die ich vorhin nur hinwies, 1. Korinther 3. Verse 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das Fundament. Das ist gelegt, und wenn das nicht wäre, dann müssten wir alle verzweifeln. Aber das ist gelegt. Und daran ändert sich nie etwas. Das bleibt. Und auf diesem Grund ruhen wir, stehen wir, sind wir. Daran wird sich nie etwas ändern. Aber jetzt kommt eben unser Wandel, unsere Verantwortung. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Hier steht es wieder, dieses Wort, offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es müssen also auch unsere Taten, unsere Glaubenswerke offenbar werden. Und das ist uns auch nicht nur zum Erschrecken, sondern auch zum Trost gesagt. 1. Korinther 4, Verse 1 bis 5. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist eben die Verantwortung. Diener und Verwalter. Im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Treue, die wird bewertet. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich selbst auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Wir sind uns manches nicht bewusst. Aber der Herr wird uns beurteilen. Der mich beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. Und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Wir wissen ja auch nicht, bei uns selbst schon nicht, also bei uns selbst nicht einmal und bei beim Bruder und bei der Schwester schon gar nicht, was im Herzen ist. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir einander nicht beurteilen sollen. Das wird der Herr tun. Und er wird das Verborgene im Herzen offenbar machen. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Und das zeigt uns, dass der Herr bei jedem der Seinen auch Dinge finden wird, die er loben kann. Ich finde das schier nicht zum Glauben. Der Herr wird Dinge finden an jedem von uns, die er loben wird. Das verdanken wir wirklich nur ihm, das ist ja klar. Wirklich nur ihm. Er hat uns errettet, er hat uns berufen, er hat uns gereinigt, er hat uns wiedergeboren, er hat alles für uns getan. Nachher wird er uns noch loben. Das ist ja unglaublich. Aber er wird es tun. Und so ist das auch ein tröstlicher Gedanke. Seine Braut hat sich bereitet. Es wird also Gewinn oder Verlust geben. Manches, für das wir gelebt und gearbeitet und uns abgemüht haben, wird nicht bleiben. Es wird also Verlust. Das wird Verlust sein. Und anderes, alles, was wir aus Glauben taten, aus Liebe zum Herrn, aus Glauben, aus Vertrauen auf ihn, wir bleiben. Auch wenn niemand das sieht. Und das wird auch schön sein, dann all das zu sehen, was Heilige im Glauben getan haben, was wir nie gesehen hatten. Man liest ja manchmal so Berichte von erfolgreichen Evangelisten oder Missionaren oder Gemeindegründern. Ich hörte kürzlich Vorträge von einem gewissen Daniel Herrmann, er ist Elsässer. Arbeitet in Frankreich, in den Vogesen, jetzt in Burgund. Und dann sagt er, dann liest man so diese Geschichten von den erfolgreichen Missionaren. Aber die Geschichte vorher, die hört man nie. Dass da eine Frau war, eine Witwe oder ein Bruder, die jahrelang gebetet haben. Und nachher kam eben dieser Missionar und da waren überall bereitete Herzen. Und er war erfolgreich und nachher konnte er Land auf und abreisen und sagen, schaut, so muss man es machen, dann funktioniert es. Ja, wir werden offenbar werden. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott und dann werden wir auch all das sehen, was heilige, treue Geschwister getan haben, wo niemand davon gewusst hat. Und der Herr wird das offenbar machen. Es gibt also auch Gewinn. Entsprechend unserem Leben auf der Erde, entsprechend unserer Treue, werden wir auch mehr oder weniger teilhaben an der Regierung Christi. Es geht ja dann im nächsten und übernächsten Abschnitt darum, Christus wird erscheinen, wird mit den Seinen erscheinen, dann wird er herrschen und die Seinen werden mit ihm herrschen. Und je nach Treue im Dienst werden wir mehr oder weniger Anteil haben an seiner Regierung. In Lukas 19 wird dazu etwas gesagt. Lukas 19, Vers 11 bis 19. Lukas 19, Vers 11 bis 19. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich komme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, dass er diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen ließ, um zu erfahren, was jeder erhandelt hätte. Das Gleichnis ist einfach zu verstehen. Der Herr gibt einen Auftrag und dann kommt der Herr zurück und nachher müssen wir Rechenschaft ablegen von unserem Dienst. Der erste kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Wohl, du guter Knecht, weil du im Geringen treu warst, so habe Gewalt über 10 Städte. Und der zweite kam und sagte: Dein Pfund, Herr, hat 5 Pfunde eingebracht. Er sprach aber auch zu diesem: Und du sei über 5 Städte. Also wir sehen, wie hier im Verhältnis zur Treue in der Verwaltung ein mehr oder weniger großer Anteil an der Regierung gegeben wird. Nun, wir verstehen das eigentlich, dass es eigentlich, ja, es muss ja so sein. Denn wir lernen ja hier im Kleinen, wie der Herr sagt. Und unser ganzes Leben hier auf der Erde, das ist das Kleine. Das ist das Leben im Kleinen. Kleine Verhältnisse, kleine Aufgaben, kleine Herausforderungen, kleine Dinge. Und wenn wir in diesen Dingen treu sind, dann wird der Herr uns über das Eigentliche setzen. Entsprechend über in unserer wirklichen Aufgabe und Bestimmung viel anvertrauen. Und das Große, das Wirkliche, das Eigentliche, das ist das kommende Zeitalter. Und wir werden unser ganzes Leben dafür geschult, einmal unsere wirkliche Bestimmung zu erfüllen. Unsere wirkliche Bestimmung, die findet sich nicht in diesem Leben und auf dieser Erde. Hier werden wir erst vorbereitet. Hier begegnen wir dem Herrn. Hier lernen wir ihn lieben und fürchten, ihm vertrauen, für ihn leben und für seine Sache. Und so schult er uns jeden Tag und er erzieht uns für unsere eigentliche Aufgabe und Bestimmung, mit ihm zu herrschen. Und das Ausmaß der Teilhabe hängt daran, wie viel wir lernten in der Schule. Ja. Ich gräme mich manchmal, dass ich so im Gymnasium irgendwann einmal sagte, ist egal, wenn ich in der Mathe 2er und 3er habe, also 6 ist in der Schweiz Höchstnote, 2er und 3er habe, ich schaffe es ja trotzdem. Ich war faul. Und nachher grämt man sich, nachträglich hat man nichts gelernt und irgendwie, ja, manchmal wäre es nützlich gewesen. Und wir werden uns grämen, wenn wir die Zeit, wo der Herr uns schult, das heißt dieses Leben, wenn wir einfach nicht willens waren, die Lektionen zu lernen. Der Herr lehrt uns jeden Tag, Tag für Tag. Lehrt er uns, führt uns weiter, bereitet uns vor, erzieht uns für unsere kommende, zukünftige Aufgabe. Wir sollen mit dem Herrn die Welt richten, Engel richten. Das werden wir im nächsten Abschnitt sehen. Der Herr erscheint und führt Krieg und richtet die Nationen und er erscheint nicht allein mit den Seinen. Wir werden mit ihm richten. Aber das müssen wir hier lernen. Jetzt lernen für dann. Die gerechten Taten, die Gerechtigkeiten der Heiligen werden offenbar werden. Offenbarung 14, Vers 13 sagt: Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Also wir sehen, dass die Werke, sie haben eine Bedeutung für die Ewigkeit, unsere Werke des Glaubens. Die Werke folgen ihnen nach. Dann haben wir eine Stelle aus dem Propheten Daniel, die wollen wir aufschlagen, Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12. Verse 2 und 3. Daniel 12, Verse 2 und 3. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zu ewigem Leben, jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. Das ist eine ganz interessante Entsprechung. Denn Sterne sind am Himmel gesetzt, um den Menschen Orientierung zu geben. Sterne sind am Himmel gesetzt, um die Menschen darüber zu lehren, also wo sie stehen, wo sie sind, und damit sie den richtigen Weg finden. Man braucht Sterne zur Seefahrt. Also brauchte. Um sich an den Sternen zu orientieren. Und so sehen wir hier, dass Leute, die Orientierung gaben während des Lebens, als Lehrer des Guten, das wird sie ewig begleiten und das legt auch ihre ewige Aufgabe und Bedeutung oder beeinflusst ihre ewige Aufgabe und Bestimmung. Sie werden dann ewig leuchten wie die Sterne am Himmel. Also wir sehen hier eine Entsprechung. Treue hier wirkt sich aus auf unseren Zustand dort. In der Stellung sind wir alle gleich. Alle Geliebte des Herrn, alle Braut Christi, alle Kinder Gottes. Und doch gibt es Unterschiede. Dann eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, die man vielleicht auch so verstehen kann. Das ist auch von Sternen, von Himmelskörpern die Rede. 1. Korinther 15, von Vers 35 an. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Du Tor, was du säst, wird nicht lebendige sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und zwar einem jeden, der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das des Menschen, und ein anderes das Fleisch des Viehes, und ein anderes das Fleisch der Vögel, und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, und eine andere die der irdischen. Und dann der Vers 40. Vers 41. Eine andere ist die Herrlichkeit der Sonne, eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit oder an Klarheit. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass es in der Auferstehung Unterschiede gibt. Nicht daran, dass alle Sterne sind, aber sie unterscheiden sich an Klarheit, an Leuchtkraft, an Helligkeit. Nun, ob wir das richtig verstehen oder nicht, auf alle Fälle hat unser Glaube, unser Wandel jetzt als Gläubige, unsere Taten und unsere Unterlassungen jetzt, das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und wahrscheinlich muss man so auch die Kronen verstehen, von denen Paulus spricht. Kronen, die er immer wieder erwähnt im Zusammenhang mit Treue, mit Ausharren, mit Kampf, mit Erdulden. Auch Jakobus spricht davon. Die unvergängliche Krone für den, der in der Rennbahn läuft bis zum Schluss. Oder Menschen werden als Freude und Krone bezeichnet. Menschen, um die man sich gemüht hat. Und das wird sicher eine besondere Freude sein, wenn man sein Leben lang dafür gelebt hat, dass man Menschen nützlich gewesen ist, Seelen für den Herrn gewonnen hat und die Gläubigen im Glauben gestärkt hat und sie tüchtig gemacht hat zu Dienern. Dann wird man sich an ihnen freuen zu sehen, was der Herr alles an ihnen wirkte. Er wirkt es natürlich durch unseren Dienst. Das ist eine Freude, die man dann hat, die man dann sonst nicht hätte. Also Freude und Krone werden Menschen genannt. Paulus nennt die Philipper so. Oder die Krone der Gerechtigkeit. Der Christ hat auch mit dem Herrn, dem gerechten Richter, zu tun. Das sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 8. 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wir lesen von Vers 7 an. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Mir zur Vergeltung geben wird. Das sagt ein durch Glauben Gerechtfertigter. Und der Herr sagt in Offenbarung 22, 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, einem jeden zu vergelten, was sein Werk oder wie sein Werk ist. Es müssen die gerechten Taten der Heiligen offenbar werden. Und das geschieht am Richterstuhl Christi und nachher wird sie offenbar. Denn das nächste, was wir dann lesen, ist Offenbarung 19, Verse 11 bis 16, dass der Herr erscheint. Der Herr wird sichtbar und die Seinen werden sichtbar. Aber im Vers 9 steht noch ein Ausdruck und den wollen wir, diesen Vers wollen wir zuvor jetzt auch lesen. Offenbarung 19, Vers 9. Er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Nun, wir sehen hier, dass die Erlösten viele verschiedene Bezeichnungen haben. Sie werden das Weib, sie werden auch die Braut des Lammes genannt, beides. In Offenbarung 21, Vers 9, sogar in einem Vers. Braut und Weib. Und eigentlich, nur, nach unserem Erleben, kann man nicht beides gleichzeitig sein. Geht gar nicht. Und das zeigt uns, das sind einfach verschiedene Vergleiche für die gleiche Sache, für die gleiche Person. Wir werden also genannt. Das Weib des Lammes. Wir werden auch genannt. Die Kriegsscharen, die ihm folgen, Kapitel 19, Vers 14, die Kriegsheere, das sind nicht verschiedene Erlöse, das sind immer die gleichen. Wir werden auch genannt Priester, in Kapitel 20, im Vers 4, nein, im Vers 6, Priester. Ja, kann man denn gleichzeitig Priester und Braut sein? Und ich sage, nein, geht gar nicht. Priester waren immer Männer, kann nicht das gleiche sein. Doch, sind die gleichen. Verschiedene Bezeichnungen. Priester. Dann werden wir Könige genannt. Offenbarung 5, Vers 10. Könige. Und hier in Offenbarung 19 ist die Gemeinde die Braut zunächst. Und nachher ein anderer Vergleich. Glückselig, die gerufen sind. Es sind auch Berufene. Berufene und Heilige. Ein glückseliger Ruf, denn hier heißt glückselig, die gerufen sind. Im Griechischen steht hier das Wort gerufen, kaleo, rufen. Das Wort, das verwendet wird für den Ruf der Gnade, den Ruf zum Heil, den Ruf zur Errettung. Viele sind berufen. Seht dann eure Berufung, immer das gleiche Wort. Ein glückseliger Ruf, eine glückselige Berufung. Ja, glückselig, wer von Gott gerufen ist. Glückselig, wer dazu gerufen ist, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit dem Sohn. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr gerufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und dieser Ruf hat uns erreicht, während wir hier lebten auf der Erde. Dieser Ruf wurde wirksam. Dieser Ruf wurde in unserem Leben Wirklichkeit. Wir wurden gerufen zum Vater und zum Sohn. Und jetzt wird hier gesagt, glückselig, die so gerufen wurden. Zu dieser ewigen Gemeinschaft. Und vielleicht erklären das andere ein bisschen anders. Aber ich glaube, die Gerufenen sind einfach eben die, die den Ruf zum Heil, zum ewigen Leben, die den Ruf zum Vater und zum Sohn vernommen haben. Und bei denen dieser Ruf wirksam wurde. Wenn wir bedenken, dass viele berufen sind, aber wenige auserwählt, Matthäus 22, 14. Viele berufen, wenige auserwählt. Das bedeutet, dass nicht so viele tatsächlich zum Vater und zum Sohn kommen, alles gerufen werden. Es werden viel mehr gerufen, als wirklich kommen. Und woran es lag, dass der Ruf bei mir griff und ich ihm folgte. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann nur sagen, dass es so war. Und ich kann Gott dafür nur danken. Ich kann nur sagen, ich bin glückselig. Ich gehöre zu diesen Glückseligen. Glückselig, die gerufen sind. Viele berufen, aber nur wenige auserwähnt. Ein heiliger Ruf, 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es vom Evangelium, und dann wird von der Kraft Gottes geredet, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben war. Ein kräftiger, ein wirksamer Ruf. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist, der euch ruft, ihr werdet es auch tun. Ja, das ist ja das Große. Gott ruft nachher, tut er es auch. Es ist ein wirksamer Ruf, ein kräftiger Ruf, ein göttlicher Ruf. Es ist ja manchmal so, wir rufen manchmal jemanden, vielleicht auch den Kindern, wirst du es noch erleben, rufst deinem Jungen, er hört schon, aber er kommt nicht. Ja, ja. Er hört, aber er kommt nicht. Menschen hören den Ruf Gottes, hören schon, aber kommen nicht. Nachher ruft Gott so, dass sie hören und kommen. Ja. Dann ist der Ruf kräftig geworden. Dann ist das passiert, was hier steht. Treu ist, der euch ruft. Er wird es auch tun. Er wird es vollenden. Und so wird dieser Tag kommen, wo die mit dem Lamm vereint sind, ja, die werden das von sich sagen können. Glückselig, die gerufen sind. Glückselig. Ewige Glückseligkeit. Römer 11, 29. Die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Wenn Gott uns gerufen hat, macht er es nie rückgängig. Nie. Er hat uns berufen, die ewige Herrlichkeit zu erlangen. 2. Thessalonicher 2, 14. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Dazu hat er uns berufen. Seine Herrlichkeit zu erlangen. Seine Herrlichkeit zu teilen. Da zu sein, wo er ist, und so zu sein, wie er ist. Und dann kommt der nächste Abschnitt, Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Der Herr erscheint mit den Seinigen. Die Braut hat sich bereitet, die Erlösen vollkommen mit dem Herrn vereint. Ihre gerechten Taten sollen jetzt offenbar werden. Es soll vor aller Welt offenbar werden, dass sie dem Herrn gehören, dass sie die Seinigen sind, dass er sich mit ihnen verbunden hat, dass sie mit ihm eins sind. Der Herr erscheint, und er erscheint nicht allein, sondern er will, dass sie seinen mit ihm offenbar werden. Lesen wir diese Verse, Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und aus seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja, das gehört auch zur Glückseligkeit der Gemeinde, zur kommenden Herrlichkeit der Gemeinde. Unser Herr wird in dieser Welt offenbar werden. Nachdem er Jahrtausende ignoriert worden ist, verlästert worden ist, gehöhnt worden ist, verspottet worden ist, dem man ihn für nichts geachtet hat, wird er erscheinen. Und alle Welt wird ihm Ehre geben müssen. Darüber jubelt doch unser Herz. Unser Herr wird von allen die Ehre bekommen, von allen. Auch von denen, die ihn am lautesten gelästert haben. Auch von all denen, die sagen, er ist nicht Gott. Er war bloß ein Geschöpf. Die werden dann erkennen, er ist der Ewige, der Mensch wurde. Auch die, die sagen, Jesus war ein Prophet, aber nicht Gottes Sohn, werden erkennen, er ist Gott, der ewige Gott, der Mensch wurde, er ist Gottes Sohn. Und so wird er in dieser Welt anerkannt werden, als der, der er ist. Nun, das ist ja abermals ganz unbegreiflich, dass der Herr nicht allein erscheint. Er könnte ja auch allein, er würde mit der Welt allein fertig werden. Ohne Zweifel. Er braucht unsere Hilfe nicht. Er hat alles getan, er hat alles erschaffen. Er hat die Erlösung allein gewirkt, alles getan. Und bei uns ist es doch so, wenn wir etwas geleistet haben, für etwas gearbeitet haben und nie Anerkennung bekamen, aber wenn dann der Tag kommt, wo dann bekannt wird, ja, du warst derjenige, ja, dann tritt man hervor. Und da will man links und rechts niemand haben, der da auch noch ein bisschen Glanz bekommt. Da will man allein den Glanz für sich. Nun, der Herr hätte es wirklich verdient, dass er allein gesehen wird. Und sonst niemand. Und der Herr will die Seinen mitnehmen. Und er will vor aller Welt die Seinen zeigen, mitnehmen und sagen, das ist meine geliebte Braut. Das ist so, wenn wir unsere Frau lieben, unsere Ehefrau lieben. Dann freuen wir uns immer, wenn wir sie mitnehmen können und sagen, das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Und so wird der Herr seine Braut, sein Weib aller Welt zeigen. Sie folgen mit ihm, sie gleichen ihm. Sie folgen ihm auf weißen Pferden, er auf einem weißen Pferd, sie auch auf weißen Pferden. Und dann sind sie angetan mit Leinwand. Weiß und rein, das ist eben diese Leinwand, von der in Vers 7, Vers 8 gesprochen wurde. Ich sah den Himmel geöffnet. Nein, zuerst will ich diesen Vers noch lesen vom Offenbarwerden. Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Paulus hat das im Kolosserbrief geschrieben, dass wir mit Christus erscheinen, offenbar werden sollen. Kolosser 3, Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Mit ihm. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben. Er erscheint und dann wird man ihn bewundern und wird ihn auch bewundern in allen Gläubigen. Sie werden dabei sein mit ihm. Offenbarung 1, Vers 7 hat das mit folgenden Worten ausgedrückt schon. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Er kommt mit den Wolken. Und hier ist gemeint, dass er mit den himmlischen Heerscharen kommt. Der Ausdruck Wolke oder Wolken, ja, Wolke wird verwendet für eine große Menge von Personen. Es ist nicht häufig, aber einige Male wird das immer in der Bibel so verwendet. Eine bekannte Stelle ist Hebräer 12, Vers 1, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben. Eine Wolke ist eine große Anzahl von Personen. Im Alten Testament kommt es auch ein paar Mal vor, Hesekiel 38. Dort wird gesagt, dass ein Heer kommt und dass sie kommen, wird all diese Kriegsscharen wie eine Wolke kommen sehen. Eine Wolke, also eine große Anzahl von Personen. Und wenn es heißt, er kommt mit den Wolken, dann heißt es, dass er nicht allein kommt. Er kommt mit den Seinen. Dann bedeutet es gleichzeitig, er kommt mit der Herrlichkeit des Himmels. Die Wolke steht auch für die sichtbare Gegenwart Gottes. Die Wolkensäule über der Stiftshütte. Und so wird er eben sichtbar werden und mit den Seinen kommen. Ja, einige Einzelheiten jetzt aus diesem Abschnitt noch. Johannes sieht den Himmel geöffnet. Aber diesmal nicht so wie in Kapitel 4, Vers 1. Da sieht er auch, wie den Himmel geöffnet, eine Tür wird aufgetan, dann wird er in den Himmel hinaufgenommen. Sondern jetzt sieht er, wie der Himmel geöffnet wird und der Herr mit den Seinen vom Himmel her niederkommt. Der Himmel wird aufgehen. Das heißt, dass mit einem Mal die Menschen das Jenseits gewahren müssen. Das Jenseits. Das, was es eben nach dem Wunschdenken des Ungläubigen nicht geben darf. Jenseits und Ewigkeit und Gott und Gericht und all diese Dinge gibt es gar nicht. Das will man ja gar nicht haben, ist lästig und nützt sowieso nichts. Also brauchen wir gar nicht Jenseits und Himmel, brauchen wir alles nicht. Und entsprechend leben ja die Menschen, und gerade das Buch der Offenbarung zeigt uns, wie zum Schluss die letzte Religion der Menschheit, das wird die Anbetung des Menschen sein. Der Mensch ist Gott. Es gibt kein Jenseits, es gibt nur die Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und in dieser Welt ist der Mensch Chef, ist doch klar. Wer denn sonst? Sicher nicht die Ameisen oder irgend so etwas. Der Mensch ist Chef. Auch die Hunde sind nicht Chef, sind unsere Diener. Auch die Primaten mögen ja Primaten sein, aber sind auch nicht Chef. Chef sind wir. Und wenn das die einzige Welt ist, die es gibt, dann ist der Mensch Gott. Und das wird die letzte Religion der Menschheit sein, die Anbetung des Menschen. Steht ja in Offenbarung 13, das Tier. Den Menschen wird man anbeten. Und in diesem einen Menschen wird man Menschheit anbeten. Kein Jenseits, kein Himmel, kein Eingreifen des Jenseits ins Diesseits. Hat es nie gegeben, wird es nie geben. Der Himmel wird aufgehen, der Himmel wird aufgetan werden und dann wird das Jenseits eingreifen ins Diesseits. Gott ist Gott. Und Gott ist unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht. Gott lebt ja nicht von unserem Glauben. Gott braucht nicht den Glauben der Menschen, sondern Gott ist. Manche denken zwar, alles, was sie nicht glauben, das gibt es nicht. Viele denken so, wirklich. Was sie nicht glauben, gibt es nicht. Ja, ja, das ist wirklich so. Nun, die Wirklichkeit schert sich ja nicht darum, ob wir an sie glauben oder nicht. Sie ist einfach. Und so wird der Himmel aufgetan und dann wird das Jenseits eingreifen ins Diesseits. Und hier wird gesagt, dass dann der Herr kommt und Krieg führt. Das heißt, dass Gott mit Gewalt die Schöpfung sich seinem Sohn unterwerfen wird. Ein weißes Pferd, weiß, heilig, gerecht. ein Pferd, denn er kommt, um Krieg zu führen. Er kommt nicht demütig, sanftmütig auf einem Esel, wo man je nachdem, wie man wollte, ihm zujubeln konnte oder sich abwenden konnte. Wenn er das zweite Mal kommt, dann hat man diese Wahl nicht mehr. Kann man sich nur unterwerfen, aber diesmal im Schrecken. Diesmal im Wissen, dass man schuldig ist, dass man vor dem Allmächtigen, vor dem Unentrinnbaren schuldig ist. Dann wird man diesen Anblick ertragen müssen, Gott zu sehen. Das ist der furchtbarste Anblick, den es für den Sünder nur geben kann, Gott zu sehen. Diesen Anblick erträgt der Sünder nicht. Wir ertragen es ja nicht, obwohl wir zum Glauben gekommen sind, eine neue Natur haben. Aber der Sünder, wenn der Sünder Gott sehen muss, er wird seine Augen sehen, seine Augen wie eine Feuerflamme, die alles durchdringt. Und aus seinem Mund geht ein Schwert hervor, das Wort Gottes, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird die Menschen dann treffen wie ein Schwert. Sie hatten dieses Wort für nichts geachtet. Als er hier war, der Menschensohn, er redete Worte der Gnade. Nie so etwas gehört, sagten die Menschen. Worte der Gnade. Man konnte sich nur verwundern. Solche Worte. Und so redet er noch. Worte der Gnade. Freundlich. Aber dann wird er reden, dass seine Worte sein werden wie ein Schwert. Ein Schwert, das die Menschen trifft und mit unwiderstehlicher Gewalt niederwirft. Nun, das hat der Sohn Gottes angekündigt. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Und wenn jemand nicht an mich glaubt, dann hat er schon seinen Richter. Die Worte, die ich gesprochen habe. Diese Worte werden ihn richten. Johannes 12, lesen wir diese Verse. Johannes 12, Verse 44 bis 50. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und das zeigt Johannes so, oder das wird dem Johannes so gezeigt, dass er den Herrn sieht, wie er kommt und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert, mit dem er die Nationen schlägt. Sein Wort hat die Macht, Leben zu geben, dem der glaubt. Sein Wort hat die Macht, Leben zu nehmen, dem der nicht geglaubt hat. Der Herr heißt bei seinem Erscheinen treu und wahrhaftig. Er trägt einen Namen geschrieben. Also er heißt treu und wahrhaftig und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. In der Bibel drückt der Name den Charakter eines Menschen, einer Person aus. Und das bedeutet, dass niemand die Tiefen der Gottheit Jesu, des wahren Menschen, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, ergründen kann. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Ja, das ist wahr. Aber die Menschen können genug an ihm erkennen, um zu wissen, wer er ist. Und genug an ihm erkennen, um an ihn zu glauben. Und wenn er erscheint, dann wird er erscheinen, genannt treu und wahrhaftig, und dann werden die Menschen verstehen, alles, was er sagte, hat gestimmt. Alles ist wahr. Das waren keine leeren Drohungen, das waren keine Übertreibungen, es war genau so, wie er es sagte. Dann werden sie es inne werden, mit einem Schlag. mit einem Licht, das sie überwältigt, mit einem Mal. Es ist alles wahr gewesen. Dann erscheint er als der Allmächtige. Es heißt von ihm, er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand und dann steht wieder und sein Name heißt, wieder ein Name, das Wort Gottes. Nun hier dieser Ausdruck, ein in Blut getauchtes Gewand, das ist ein Hinweis auf den Weg, den er ging als Mensch auf der Erde. Er hat sein eigenes Blut vergossen. Es ist nicht das mit Blut verspritzte Gewand von Jesaja 63, wo er die Kelter des Zornes tritt, sondern ein Gewand in Blut getaucht. Das ist ein Hinweis auf seinen Tod. Er ging in den Tod und hat damit bewiesen, dass er alle Worte Gottes erfüllt hat in seinem Leben. Alle. Er heißt das Wort Gottes. Er kam, um alle Worte Gottes zu erfüllen. Er kam unter Gesetz getan, Galater 4. Er kam, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, wie Johannes sagte dem Täufer in Matthäus 3, Vers 16 oder 15 oder 16. Er kam nicht, um aufzulösen, sondern zu erfüllen, wie er in der Bergpredigt sagte. Er hat alles erfüllt. Er erfüllt in seinem Leben, indem er alle Gerechtigkeit des Gesetzes selbst lebte und nachher alle Gerechtigkeit des Gesetzes an sich vollziehen ließ, indem er die gerechte Strafe des Gesetzes auf sich nahm. Er hat alle Worte Gottes erfüllt. Er hat auch jenes Wort Gottes erfüllt, des Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben, den Lohn der Sünde. Er hat alles erfüllt. Und so erscheint er als der, der alle Worte Gottes vollstreckt. Alle Gerichte, von denen sein Wort den Menschen gewarnt hat, werden in Erfüllung gehen. Alle. Alle Verheißungen, die das gleiche Wort dem Glaubenden gegeben hat, werden in Erfüllung gehen. Er ist das Wort Gottes. Ja, er hat in seinem Leben und in seinem Sterben bewiesen, dass Gott wahr ist, dass Gott wahrhaftig ist. Dass die Schlange log, dass die Schlange die Menschen belog, dass die Schlange sagte, ihr werdet nicht sterben. Keineswegs werdet ihr sterben. Sündigen hat keine Folgen. Wir können leben, wie wir wollen. Keine Folgen. Und überhaupt, Gott, missgönnt euch das Beste, nehmt euch doch, was euch schmeckt. Gott liebt euch gar nicht, wisst ihr. Und er hat euch angelogen. Der Menschensohn kam in diese Welt, um zu beweisen, dass alle Worte Gottes wahr sind. Gott ist gerecht. Gottes Wort ist wahr. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er hat dem Menschen nichts vorenthalten. Ja, er ist bereit, dem Menschen alles zu geben. Seinen eigenen Sohn, Römer 8, Vers 32. Er hat seinen eigenen Sohn nicht geschont. Und hat so bewiesen, dass alle seine Worte wahr sind. Er heißt das Wort Gottes. Und dann noch ein Name, Vers 16, er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der König und Herr der Herren. Endlich. Endlich wird er erkannt und anerkannt werden, als der er ist, als der er immer war, der Herr der Herren, der König der Könige. Und so wird mit seinem Erscheinen eine Jahrtausende alte Sehnsucht gestillt. Psalmen reden davon. Psalm 96. Der Herr, denn er kommt, um die Erde zu richten. Auch dieses Gebet, das Gläubige über Jahrhunderte, ja fast zwei Jahrtausende gesprochen haben. Dein Reich komme, dein Reich komme, dein Reich komme. Er wird kommen und herrschen, regieren. Sein Reich aufrichten, als Herr der Herren, als König der Könige. Endlich bekommt er auf der Erde unter den Menschen. Die Ehre, die ihm zusteht, endlich kommt er zu seinem Recht. Schlagen wir noch eine Stelle auf aus dem Propheten Sacharja, oder zwei Stellen. Sacharja 9. Sacharja 9. Die Verse 9 und 10. Da steht: Frohlocke, laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen, der Esel ist. So kam er bei seinem ersten Kommen als Retter. Dann Vers 10, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem ausrotten, und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden, und er wird Frieden reden zu den Nationen, und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist sein zweites Kommen. Dann wird er herrschen von Meer zu Meer bis an die Enden der Erde. Dann wird er Herr der Herren sein. König der Könige. Und dazu noch Sacharja Kapitel 14, Vers 9. Sacharja Kapitel 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Das bedeutet nicht, dass Gott dann nicht mehr der dreieinige Gott ist. Das haben ja einige hier auch hinein zaubern wollen. Nein, es geht darum, dann wird nur noch ein Name unter den Menschen groß sein, der Name des Herrn Jesus. Ein Name wird über alle Namen sein dann, der Name unseres Herrn. Des Herrn der Herren, des Königs der Könige.